man hat ja auch eine gewisse Vorbildwirkung und die Zeiten von, da schiebt die Assistentin im Glitzerkostüm ein Requisit auf die Bühne und geht dann wieder grinsend ab. Diese Zeiten sind, würde ich sagen, fast vorbei. Es existiert noch, aber das sind dann auch wirklich Tänzerinnen, die sich bewusst für diese Rolle entscheiden. Also ich würde diese Rolle auch gar nicht abwerten, absolut nicht. Denn diese Frauen machen oft die Dirty Work, sagt man immer. Also die machen ja wirklich dann die eigentliche Magie. Der Magier macht nur Tada!
Okay.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Amelie von Tass. Sie ist Mentalmagierin. Das Wort gefällt mir wirklich gut. Und Teil des Paares The Clairvoyant, das eben auch die Hellseher heißt. Sie arbeitet dort zusammen im Team mit Tommy Ten. Beide wurden entdeckt bei der Show America Got Talent. Und heute füllen sie Seele in der ganzen Welt und haben eine Show in Las Vegas. Wer das noch nicht gesehen hat, da sitzt Amelie auf einer großen Schaukel, kriegt die Augen verbunden und kann dann als Mentalmagierin erraten, was Menschen denken, aufgeschrieben haben oder gerade aus ihrer Handtasche rausgeholt haben. Ich habe mir nämlich die Aufnahme von America Got Talent 2025 angesehen. Ich habe was aus meiner Handtasche rausgenommen. Geht das auch auf die Distanz jetzt, wo wir beide uns nur virtuell sehen und ganz, ganz weit weg voneinander sind?
Virtuell ist natürlich ein bisschen schwierig. Bei uns geht es tatsächlich um die Verbindung zwischen Tommy und mir. Das heißt, Tommy ist im Publikum, ist bei den Leuten und ich bin dann auf der Bühne und lese die Gedanken.
Ja. Genau. Das muss schon physisch sein. Ne? Und also man sieht schon, ich war schon wirklich beeindruckt, auch auf Distanz. Wie gesagt, du bist auf der Schaukel und er redet dann zum Beispiel mit der Jury von America Got Talent und alles sitzt. Also es ist wirklich beeindruckend.
Dankeschön.
Wolltest du das immer werden?
Also für mich war die Bühne immer mein Zuhause. Ich habe angefangen schon in jungen Kinderjahren zu tanzen, habe da Hip-Hop gemacht und Jazzdance und Ballett und was man alles so macht. Dann kam noch Schauspiel dazu. Das hat mich auch immer interessiert, einfach in andere Rollen zu schlüpfen. Und über diese ganzen Themen, was mir einfach so Spaß gemacht hat, war es einfach auch dieses Gefühl, die Möglichkeit zu haben, im Publikum was auszulösen und denen einfach eine gute Zeit zu bringen. Weil die Leute haben im Alltag so viel Stress oft und Sachen um die Ohren. Und wenn sie dann ins Theater kommen, ist dann einfach wirklich der Moment da, wo sie abschalten können und sich entspannen können. Und das hat mich auch immer fasziniert daran.
Also das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Ich war noch nicht in einer eurer Shows, aber alleine, was man sehen kann auf Instagram oder YouTube, ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Aber du hast auch Sozialpädagogik studiert. War das so ein bisschen so ein Fallback-Szenario und so ein Thema, wo die Eltern gesagt haben, mach auch was Vernünftiges? Also bei mir war das so.
Ja klar, meine Eltern wollten schon, dass ich was Vernünftiges mache. Mittlerweile glauben sie auch, dass Zauberei vernünftig ist. Ich habe sie soweit. Ich habe immer gemacht, was mir Spaß macht. Ursprünglich ging ich ja tatsächlich in eine Tourismusschule, bin Touristik-Kauffrau, Köchin und Kellnerin Ausgebildete. Mir hat das Reisen immer Spaß gemacht, somit war das auch für mich ein toller Weg. Und dann die Sozialpädagogik, einfach auch aus Interesse heraus. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe da teilweise wirklich jahrelang mit nonverbalen Menschen gesprochen, Menschen, die nicht imstande waren zu reden. Und da lernt man einfach auf eine komplett andere Art und Weise zu kommunizieren, auf einer komplett anderen Ebene. Parallel hat mich immer die Kunst begleitet, mich hat immer das Tanzen begleitet. Ich habe dann parallel eine Ausbildung zur zeitgenössischen Bühnentänzerin gemacht. Und ich hatte so meinen Brotjob und dann meine Leidenschaft in der künstlerischen Sicht. Mhm. Aber mich hat alles, was ich gemacht habe, dahin gebracht, wo ich heute bin. Und es hat mich alles auf irgendeine Art und Weise beeinflusst und ich würde keinen Step missen wollen.
Also ich finde das interessant, gerade wenn du sagst, ich habe mit Leuten kommuniziert, die sich nicht so ausdrücken konnten, da musst du ja auch mental verstehen, wie gucken die mich an, wie sind die Gesten, was wünscht sich dieser Mensch jetzt gerade. Das ist ja durchaus auch was Ähnliches wie das, was du jetzt machst, oder?
Absolut. Also ich habe, glaube ich, Menschen auf eine komplett andere Art und Weise zu lesen gelernt. Man nimmt dann die kleinsten gestigen Mimiken wahr. Ja. Einfach, man weiß dann, man kennt die Leute nach der Zeit natürlich schon. Man weiß, ach, der hat jetzt Hunger oder der möchte jetzt irgendwie kurz mal den Raum verlassen, weil irgendwas nicht passt oder da zwickt's hier oder da. Man kann das wirklich dann schon gut deuten. Und ich glaube, man wird schon sehr sensibel für dieses ganze Thema. Und es hat mir sicher auf der Bühne dann später auch geholfen, diese Erfahrungen gesammelt zu haben.
Du wurdest ja 2014 schon deutsche Meisterin in der Mentalmagie. Mentalmagie ist was Besonderes. Deswegen habe ich jetzt eben auch nicht Zauberin gesagt, weil bei Zauberin denkt man an Kaninchen und Zylinder oder sowas. Das machst du gar nicht, sondern du machst in Anführungsstrichen ausschließlich Gedanken lesen, hellsehen, wie man so sagen würde in der deutschen Vokabel, oder?
Also das ist so unser Hauptding, mit dem wir bekannt geworden sind, auch durch America's Got Talent. Wir haben aber für unsere Show, für uns immer gesagt, wir machen das, was uns Spaß macht. Wir wollen uns in keine Nische pressen lassen. Wir sind jetzt keine klassischen Zauberkünstler, keine Illusionisten, nicht nur Mentalmagie. Wir machen alles, was Tommy und Amelie ausmacht. Und das ist unter anderem mittlerweile, wir machen auch große Illusionen. Wir lesen Gedanken, wir haben einen... Ich habe ja Höhenangst und bin so ein bisschen crazy und stelle mich dieser Angst dann immer und haue mich überall rauf. Somit haben wir auch einen Luftakrobatik-Act in der Show drin und einen gedankenlesenden Hund. Also unser Hund hat sich's auch nicht nehmen lassen.
Von dem habe ich auch schon gelesen.
Genau.
Der ist, da müssen wir auch noch drüber reden.
Mittlerweile fast berühmter als wir, aber wir können damit leben.
Das heißt ja aber auch, ich denke, das sollte man wirklich auch nicht unterschätzen, das Ganze ist harte Arbeit. Ne? Mhm. Also ihr habt wart in der Show American Got Talent 2016, das ist ja fast 10 Jahre her. Mhm. Und man muss ja wahrscheinlich immer wieder jede Saison sich neue Gedanken machen, Innovationen machen und immer wieder überlegen, was ist jetzt gerade angesagt, wie können wir das noch spannender machen. Und deswegen wahrscheinlich eben auch Luftakrobatik. Wie macht ihr das? Also setzt ihr euch hin und sagt, okay, was könnte das Publikum interessieren? Oder lasst ihr euch von außen inspirieren?
Ich glaube, das ist eine Kombination aus vielem. Damals die Teilnahme bei America's Got Talent hat uns gezeigt, wie zu was wir eigentlich fähig sind, was eigentlich möglich ist. Weil da ist es natürlich so, jeder Auftritt soll besser werden und größer werden und spektakulärer werden. Und man denkt sich so, oh, wir haben eigentlich mit dem Besten, was wir hatten, begonnen.
Ja.
Und man muss sich aber dann einfach steigern. Es ist einfach so, das kann man nicht jetzt irgendwie mit Fragezeichen und schauen wir mal, was passiert. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, die Kreativität ist da, auch wenn wir jetzt nur eine Woche Zeit haben und wie verrückt 20 Stunden am Tag Minimum arbeiten an einem Act, der dann eh noch 10-mal umgedreht wird, wir schaffen das. Und die Kreativität kommt manchmal so im Alltag, also man hört Musik, man sieht einen Film, wir leben ja auch in Las Vegas, wir sehen sehr viele Shows, deswegen hat uns die Zirkus, die Artistik einfach sehr interessiert. Ich liebe es. Ich könnte mir das stundenlang anschauen. Einfach die Körperbeherrschung der Menschen. Und haben gesagt, wir wollen auch sowas ausprobieren, gerade mit meinem tänzerischen Hintergrund. Das Körperliche gefällt mir einfach auch gut. Und so entwickelt man sich immer weiter. Und stehen bleiben ist keine Option. Wir sind selbstständig. Wir offenbaren unser Intimstes auf der Bühne, weil Kunst ist eigentlich eine sehr intime Artform, wenn man so will, und so ich will nicht sagen steigern, aber so verändern wir uns auch immer, und das, was wir heute machen, hätten wir wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht so für möglich gehalten.
Ja, nochmal zu dieser Show, zu dieser ersten America Got Talent. Mhm. Das heißt, ihr habt euch beworben aus Deutschland oder Österreich heraus, ihr seid angenommen worden und dann macht man das erste Mal etwas vor der Jury und die, so wie man es dann auch aus dem Fernsehen kennt, nehmen einem im Zweifelsfall auseinander oder machen einem Mut und dann muss man wieder antreten danach. Das heißt, es gibt dann eine Shortlist und es werden immer weniger und deswegen dieser Druck, ihr müsst nächste Woche wiederkommen oder dürft nächste Woche wiederkommen.
Dürfen, genau.
Ja, Aber dann erwarten wir auch noch ein bisschen was Besseres. Ist das so?
Ja, also ursprünglich war es ja so, wir waren vor America's Got Talent schon sehr viel unterwegs. Wir waren schon mit einer tourenden Zaubershow auf Welttournee. Und damals unser Manager, der hatte jetzt Kontakt mit Simon Cowell und die hatten unsere Show gesehen, also sein Team. Und die haben gesagt, die wollen wir bei unserer Show haben, bei America's Got Talent.
Das ist ja schon mal toll.
Sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Einfach so, ich würde sagen, unser Act, den du vorher auch beschrieben hast, wo ich auf der Schaukel sitze mit verbundenen Augen, es ist eigentlich ein sehr ruhiger Act. Da knallt es nicht, da sind keine Pyros, da kommen keine Glitzerkostüme irgendwie auf die Bühne mit vielen Tamtam. Und genau das war es, was sie auch gecatcht hat und was ihnen gefallen hat, weil es mal ein bisschen was anderes ist. Mhm. Und für die Amerikaner sind ja wir so ein bisschen exotisch, einfach aufgrund unseres Accents in der englischen Sprache. Und ja, so ist es irgendwie gekommen. Und wir sind dort gestanden. Und wenn man sich vorstellt, man steht da vor dieser Jury, vier Personen, vier sehr berühmte Personen, vier Personen, die schon sehr viel gesehen haben, vor allem Simon Cowell, der wahrscheinlich jeden Act, den es auf der Welt gibt, schon gesehen hat. Du hast das Publikum im Theater, aber dann im Hinterkopf weißt du, da schauen noch Millionen andere Menschen zu. Also zu unseren Höchstzeiten vor 9 Jahren hatten wir 18 Millionen Zuseher in den Live-Shows. Und live ist live. Wenn da irgendwas schief geht, dann sehen das jetzt 18 Millionen Menschen. Ja. Und das ist natürlich ein Druck next level. Also sowas kann man sich einfach vorher auch nicht vorstellen. Es war eine komplett außerordentliche Situation und ich war nicht einmal, hatte ich den Gedanken, wo ich mir gedacht habe, so, ich glaube, ich laufe jetzt einfach weg und komme nicht wieder, weil es wirklich extrem ist. Aber wir haben es gemeinsam durchgestanden und das ist auch das Gute. Durchgestanden klingt so negativ. Wir haben einfach gemeinsam dieses Ding gemacht. Wir haben uns gegenseitig gestützt und das ist auch das Schöne, dass wir uns gegenseitig hatten und haben.
Ja, das war ja sowieso eine Frage, die ich jetzt hatte. Wie seid ihr zueinander gekommen? Am Anfang wart ihr kein Paar, sondern ihr habt erstmal nur zusammen gearbeitet. Habe ich das richtig gelesen?
Ganz richtig, ja. Also es kam damals ein Anruf von einem Freund von mir, der war Hobbymagier und hat gesagt, ja, ich bräuchte am Samstag jemanden, der aushilft bei einem Zauberer. Und ich war immer der Typ, ich springe ins kalte Wasser, egal was kommt, ich schaue es mir mal an. Ich sage so, ja, um was geht's? Ja, du müsstest auf der Bühne erscheinen, so aus dem Nichts. Und ich so, wie soll denn das gehen? Wie soll ich, ich kann nicht zaubern. Und ja, naja, das schauen wir uns dann an und das kriegen wir schon hin. Ich habe das mit meinem Dienstplan noch so gecheckt und dann bin ich vor das TV-Studio hingefahren. Und da stand ein Typ, das war dieser Magier, dem ich ausgeholfen habe, und das war Tommy Ten. Okay. Und so haben wir dann gemeinsam diesen Act einstudiert. Und es hat einfach zumindest auf der Bühne von vornherein Klick gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Mein Input, den ich ihm gegeben habe, nämlich diese Naivität, die ich mitgebracht habe, seine Bühnenerfahrung, seine Art an Dinge heranzugehen, es hat einfach super gepasst. Und am nächsten Tag kam direkter Anruf, du, wie sieht's denn eigentlich aus? Hättest du Lust, doch mehr zu machen? Und dann ging eins ins andere.
Okay. Und dann seid ihr ein Paar geworden, auch noch. Ja, weil sollst arbeitstechnisch schon passte und inzwischen seid ihr verheiratet und habt sogar einen Sohn, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, genau. Also da hat sich viel getan. Das war 2011 damals, eben für eine TV-Show. Und ja, wir haben es einfach so laufen lassen und irgendwann kommen so drauf so, ich glaube, da ist noch mehr. Wir hatten das, glaube ich, beide, weil wir so in diesem Working Process drin waren, irrsinnig lang nicht gecheckt und dann aber finally ist es uns…
Dann hat es richtig gefunkt.
Hat es gefunkt, auch privat und seitdem 24/7 fast, ne? Also zusammenarbeiten, zusammenleben.
Was ja auch eine Herausforderung ist, denke ich, nicht? Also ich kenne Paare, meine Eltern gehörten dazu, die wirklich gesagt haben, unsere Ehe hat gut geklappt, weil mein Vater in der Werkstatt war und meine Mutter in ihrem Arbeitszimmer und geschneidert hat. Also weil man muss das ja, wenn man 24/7 zusammen macht und was erarbeiten muss und den Druck hat, den man eben geschildert hat, da muss man ja auch wirklich gut harmonieren oder auch Techniken haben, um zu sagen, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt gerade mal einen Konflikt haben.
Mhm. Ja, also unser erster großer Test war 2014. Da sind wir auf ein Schiff gegangen für ein halbes Jahr und haben da in einer Officer's Cabin ein halbes Jahr zusammen ausgehalten. Mhm. Das war schon mal der größte Test, weil einfach der Raum sehr ganz klein ist. Raum. Und auch ja. auf dem Schiff hast du jetzt auch nur begrenzt Raum, wo du rumlaufen kannst. Mhm. Und wir haben in dieser Zeit festgestellt, natürlich, man kracht aufeinander, es lässt sich nicht vermeiden. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil so lernt man sich auch kennen und Konflikte zu lösen.
Alles andere wäre unnormal. Ja,
ja. Und da haben wir dann festgestellt, es gibt so viele Dinge, die man jetzt diskutiert und über die man streitet, die aber im Endeffekt nicht wichtig sind. Es ist einfach nicht essentiell für das, was uns ausmacht. Und wenn man zu diesem Bewusstsein kommt, dass man vielleicht mal vorher nachdenkt, bevor man gleich in die Konfrontation geht, dann denkt man sich, okay, nein, es ist nicht so schlimm, let's move on, weil es kostet uns beiden einfach nur Energie. Edgar von Hirschhausen hatte da mal was Tolles gesagt, wenn du dir dein Gegenüber mit deiner Clownsnase vorstellst und dein Problem mit deinem Gegenüber noch immer schlimm ist, trotzdem der die Clownsnase aufhat, dann diskutiere es aus. Wenn du aber innerlich anfängst zu lachen, lass es bleiben und
ja, okay, ja. Guter Tipp. Mhm. Das denke ich, wird unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen. Frauen in der Zauberei und in solchen Shows sind ja häufig in Anführungsstrichen nur die Assistentin. Die bringen dann etwas oder sind die, die zersägt werden oder die plötzlich auftauchen. Du spielst ja eine ganz maßgebliche Rolle und lässt dich da nicht, also ihr seid gleichberechtigt als Partner. Mhm. Ist dir das wichtig?
Das war uns beiden von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir gleichberechtigte Partner auf der Bühne sind. Denn man hat ja auch eine gewisse Vorbildwirkung und die Zeiten von, da schiebt die Assistentin im Glitzerkostüm ein Requisit auf die Bühne und geht dann wieder grinsend ab. Diese Zeiten sind, würde ich sagen, fast vorbei. Es existiert noch, aber das sind dann auch wirklich Tänzerinnen, die sich bewusst für diese Rolle entscheiden. Also ich würde diese Rolle auch gar nicht abwerten, absolut nicht. Denn diese Frauen machen oft die Dirty Work, sagt man immer. Also die machen ja wirklich dann die eigentliche Magie. Der Magier macht nur tada! aber es war, wie gesagt, für uns sehr wichtig. Und es gibt mittlerweile auch sehr viele Frauen in der Zauberkunst. Es ist nach wie vor.
Tatsächlich. Okay.
Es ist wie beim Frauenfußball irgendwie.
Ja.
Es gibt's, aber Männerfußball dominiert irgendwie. Und das ist bei der Zauberkunst genau das Gleiche. Aber es wird mehr und mehr, viele junge Frauen entscheiden sich auch dafür, auf die Bühne zu gehen und zu zaubern und das zu präsentieren. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe viele Situationen gehabt während unseren Tourneen, wo dann Mädels gekommen sind von, keine Ahnung, 5 bis 15 Jahre, gesagt haben, ach, wenn ich groß bin, dann möchte ich das auch machen und dann möchte ich das auch werden. Oder ich habe immer jetzt schon so gezaubert, aber ich habe mich nicht getraut, aber jetzt traue ich mich, weil ich dich gesehen habe und weiß, du kannst es. Und ich gebe auch den Mädels den Mut, dass egal ja, das was, du kannst auch, es kann 100-mal schief gehen. Wichtig ist, dass du dranbleibst, wenn es deine Leidenschaft ist.
Also das ist ja auch das Wichtige, denke ich, für uns alle, Vorbilder zu zeigen, auch Frauen als Vorbilder, damit eben junge Mädchen sagen, okay, ja, wenn die das kann, dann darf ich mich auch trauen, nicht? Und nicht, okay, ich sehe nur Männer in diesem Beruf und deswegen brauche ich es gar nicht erst anfangen. Mhm. Aber wie viel trainierst du denn?
Also das ist ganz unterschiedlich. Bei uns kommen ja natürlich, es ist der Trick, der Act an sich. Also wo man sagt, das Gedankenlesen. Ich weiß, was Tommy in seiner Hand hat. Das ist mal die pure Form davon. Aber das alles rundherum, die Musik und die Kostüme, wie das Licht aussieht, wie einfach die Emotionen, welche Emotionen soll der Zuseher bekommen bei dem entsprechenden Act? Das ist eigentlich mal das Allerwichtigste. Und das sind teilweise wirklich Jahre. Und es gibt Acts zum Beispiel eben, der mit der Augenbinde, wo Tom im Publikum ist. Wir sind mit diesem Act nie fertig. Er entwickelt sich immer weiter. Man kann nicht sagen, das ist wie eine Musiknummer, die spielen wir jetzt ab. Es ist einfach jedes Mal, wenn wir auf der Bühne stehen und das spielen, das ist eigentlich für unsere ganze Show so, ist es immer anders. Und So ist es ein Working Process.
Ja, ja. Aber das heißt, ihr habt Tage mit Shows und Tage ohne und an denen arbeitet ihr aber an den Acts oder an neuen Sachen, an Luftakrobatik und so weiter.
Genau, da trainieren wir. Da es gibt jetzt auch ein neues Projekt, das heißt The Magic Table, wo wir dran arbeiten, was gerade sehr intensiv ist. Wir waren ja jetzt gerade wieder bei America's Got Talent. Mhm. Das war jetzt auch die letzten Wochen und Monate sehr intensiv. Jetzt kommt dann die Amerika-Tournee auf uns zu. Mit teilweise neuen Angestellten. Das ist dann auch wieder spannend und intensiv. Ja. Da gibt es jetzt auch Videokonferenzen schon im Vorhinein und wie, was, wann. Das Reisen jetzt auch mit Kind natürlich ist ein bisschen herausfordernder. Man muss einfach besser und nicht besser planen, aber einfach langfristiger planen, dass man weiß,
Und Sachen vorausdenken.
Ganz
nicht?
Genau. Ja. Und das gehört ja dann im Endeffekt auch alles zu unserem Beruf dazu. Die Kostüme müssen mal wieder in die Wäscherei, solche Dinge. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele, viele Dinge, die da zu organisieren sind.
Okay, ja. So, jetzt hast du eben erzählt, es gibt aber inzwischen Konkurrenz, nämlich Koni Hundini.
Ja. Große Konkurrenz.
Berichte mal ein bisschen davon.
Ja, es war so, Koni ist jetzt fast 9 Jahre alt mittlerweile und wir haben ihn damals bekommen. Wir wollten immer einen Hund haben und es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass er eine Rampensau ist. Also in dem Fall ein Rampenhund. Und wir haben privat mit ihm trainiert. Wir haben gemerkt, es macht ihm extrem viel Spaß, einfach Tricks zu lernen. Die Kopfarbeit war für ihn sehr wichtig. Er ist ein Malteser Pudelmischling. Die lieben einfach die kognitive Herausforderung.
Die brauchen das vermutlich auch.
Die brauchen das absolut. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, sonst probieren wir mal auf der Bühne was mit ihm aus. Und er hat es geliebt von Anfang an. Es war ihm egal, ob da jetzt 100 Leute im Publikum sitzen oder 1000.
Ich wollte gerade sagen, das irritiert ihn nicht.
Nein, er hat sein Ding gemacht und hat es einfach genossen, dass die Leute gelacht haben und Spaß hatten. Und das Allerwichtigste natürlich, die Leckerlis müssen schon stimmen. Ne? Also ohne Leckerlis geht nichts. Aber dann war es irgendwann so, dass wenn er nicht mit uns auf der Bühne war, dass dann nachher kam so, okay, es war eine tolle Show, aber wo war eigentlich Koni? Und da war uns dann klar, ja, okay, er ist ab jetzt dabei.
Er gewinnt die Herzen.
Ja.
Ja, ja. Und was macht er?
Also er ist auch Gedankenleser. Er liest die Gedanken von Zuseherinnen und Zusehern. Und es ist natürlich sehr spielerisch und ist einfach ein lustiger Act zum Auflockern in der Show. Aber die Leute lieben es absolut. Und es passiert im Endeffekt wirklich krasse Magie, die er im Endeffekt macht. Und es ist natürlich ein Act, der schon steht. Aber wenn man ein Tier auf der Bühne hat, man weiß einfach nie, was passiert. Also manchmal, keine Ahnung, springt er dann von der Bühne, weil er irgendwas sieht. Oder er fängt sich an zu kratzen wie wild, weil ihn irgendwo was juckt oder man weiß es einfach nie. Das bleibt dann auch immer ein bisschen spannend.
Ah, vielleicht ist das Unperfekte dann auch wirklich etwas, was Menschen dann auch schön finden, ne? Und sagen, okay, also wir wollen schon bei euren Tricks jetzt Perfektionismus, aber wenn so ein kleines Tier kommt und dann mal so ein bisschen was macht, wo man denkt, okay, es ist nicht alles hier maschinell, roboterhaft und wie auch immer, dann gewinnt das da natürlich auch Menschen. Ne?
Es wird absolut verziehen und wie du sagst, im Gegenteil, die Leute schätzen das auch oder finden das sehr amüsant. Mm-mm. Aber ich habe für mich auch rausgefunden über die Jahre und es hat wirklich Jahre gedauert. Ich glaube, es hat 10 Jahre gedauert, bis ich für mich beschlossen habe, es ist okay, auf der Bühne nicht perfekt zu sein.
Ja.
Das war für mich ein ganz langer Prozess. Für mich waren die kleinsten Fehler unter Anführungsstrichen, waren für mich immer, was habe ich jetzt wieder gemacht und das hätte doch nicht sein müssen und eigentlich sollte ich das doch wissen. Und es war schon ein irrsinniger Druck einfach, dieses Gefühl, man muss da funktionieren. Und seit ein paar Jahren bin ich in dieser Position, dass ich mir denke, es ist okay, und es ist eine Live-Show, es ist jeder Abend anders. Man geht ja in jeder Situation auf die Bühne, ob man jetzt, keine Ahnung, fast 40 Grad Fieber hat oder ob man einen irrsinnigen Jetlag hat oder wie auch immer, man ist einfach präsent. Und es kann nicht immer alles 100% funktionieren. Und ich denke, dass auch das die Leute teilweise nicht unbedingt schätzen, aber dass sie dann für sich denken, hey, die ist auch nicht perfekt.
Ja, das war jetzt, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, das war jetzt gerade auch nicht so wie geplant. Deswegen ist es ja in meinem Leben dann auch okay, wenn ich nicht immer alles perfekt mache. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Message, die für mich hat es Jahre gedauert, bis ich das zulassen konnte. Mhm. Und mir jetzt denke, okay, ich kann das vielleicht so ein bisschen auch weitergeben, dass es okay ist. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Und deswegen denke ich, dass es absolut essentiell ist. Natürlich, man denkt sich dann so, gerade wenn man eine Chance hat bei America's Got Talent und so viele Leute schauen zu und es ist live und man möchte ja faszinieren. Natürlich, da wäre ich dann danach schon ein bisschen betrübt. Aber wenn bei einer 2 Stunden Live-Show mal was nicht hundertprozentig funktioniert, ja, mei, es hängen so viele Dinge dran. Also auch das Licht und die ganze Technik, unser Team, wir sind alles Menschen und keiner ist perfekt.
Ich denke, ja, genau wie du sagst, viele finden es dann auch sympathisch, aber es wirkt auch besser, weil wenn alles perfekt wäre, würde man ja sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, oder?
Ja.
Und wenn man dann merkt, okay, denen passieren auch kleine Fehler, wie du sagst, dann kann ich mir selber auch verzeihen, wenn ich einen Fehler mache, und gleichzeitig merke ich, okay, die sind Menschen, die sind richtige Menschen, die auch trainieren, üben und manchmal nicht alles hinkriegen. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, oh, das war richtig doof?
Es gibt so einen Eröffnungstrick, das war richtig doof. Der eröffnet quasi unsere 2-Stunden-Show und da sitzen 5000 Leute im Publikum und man braucht verschiedene Informationen von Leuten. Man fragt einen nach einem speziellen, keine Ahnung, Datum, einen Jahrestag oder Geburtstag und die andere Person ein spezieller Moment, wie alt warst du in diesem Moment, und es baut sich so auf und wir hatten einfach, unsere Vorhersage war einfach falsch. Da gab's nichts, was man irgendwie beschönigen konnte. Es war einfach falsch. Und wir haben dann gesagt so, tja, das ist eine Live-Show. Das ist der beste Beweis dafür. Herzlich willkommen, dass Sie gekommen sind. Dieser Act, den müssen Sie sich bei einer anderen Show nochmal anschauen. Aber der Rest der Show wird grandios, okay. Wir versprechen sind.
Das heißt, man muss dann auch improvisieren.
Ja, absolut. Und ja. Das war natürlich schon ärgerlich. Na, wenn du, ich denke mal halt auch
am Anfang schon, ja.
Ja, am Anfang. Und die Leute kommen ja in die Show, weil sie was Tolles sehen wollen. Die kommen teilweise, fahren die stundenlang, vor allem in Amerika, fliegen die teilweise zu unseren Shows. Da möchte man natürlich schon abliefern. Aber wie gesagt, es ist halt manchmal einfach nicht perfekt.
Ja, ja. Und was war das Schönste?
Das Schönste? Oh, es gab so viele schöne Momente. Ein sehr schöner Moment war, wo wir haben einen Act, der eigentlich sehr, sehr schön ist, wo es darum geht, Berührungen zu spüren, die eigentlich der Partner spüren sollte. Und danach hat er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.
Ach, ja.
Und die waren sehr lange zusammen und sie haben uns nachher erzählt, was sie alles vorher durchgemacht hatten. Und das war einfach so ein schöner Moment für sie und ja, grandios. Also sowas bleibt immer in Erinnerung.
Ja, das glaube ich. Da hat man ja wirklich auch richtig Einfluss genommen, positiven Einfluss auf Menschen.
Und sie sind noch verheiratet.
Gut. ist das ein Unterschied in Amerika und in Deutschland, das Publikum?
Jein. Also es kommt so drauf an, auch wo in Amerika man ist, wo in Deutschland man auftritt. Mhm. Ich würde mal sagen, die Amerikaner sind von vornherein offener. Mhm. Also die zeigen das auch mehr. Die sagen, ja, take me, ich möchte auf die Bühne. Ich möchte Teil dieses Tricks sein. In Deutschland ist es mal, also ich schaue mir das jetzt mal an, aus einer sicheren Entfernung.
Und da ist wahrscheinlich zwischen Kiel und Köln auch noch ein Unterschied.
Ja,
ich glaube, genau. Die Kieler sind da sehr reserviert. Ich bin aus Kiel.
Also Richtung Süden wird es dann schon ein bisschen lockerer. Aber Es ist beides voll okay und beides total legitim. Und wir sind ja Österreicher, also Tommy eigentlich Deutscher. Wir kennen dieses Gefühl ja auch. Wenn ich jetzt in eine Show gehe, dann möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sofort im Mittelpunkt stehen da auf der Bühne und bei irgendwas mitmachen, wo ich keine Ahnung habe, um was es da jetzt geht. Ja, ich verstehe diese Angehensweise total. Und deswegen finde ich es irgendwie schön, weil ich mir denke so, ja, wir Österreicher und Deutsche, wir wollen einfach erobert werden.
Und, okay,
und,
ja.
Aber wenn wir mal erobert sind, ja, dann funktioniert es und im
dann
Endeffekt
ist richtig gut. Ja.
Am Ende der Show gibt es zwischen Amerika und Österreich, Deutschland keinen Unterschied mehr.
Ja, das ist dann ein schönes Zeichen. Mhm. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass es dann auch wirklich Standing Ovations gibt, ne?
Ja, es ist halt auch Vertrauen, dass die Leute aufbauen zu uns. Man verbringt da doch 2 Stunden miteinander und teilt da viel und das finde ich sehr schön und wenn das dann honoriert wird mit viel Applaus, ist es natürlich umso schöner.
Okay. Habt ihr einen Plan, wie es weitergeht oder sagt ihr, nee, das läuft jetzt so gut, wir werden uns immer weiterentwickeln und jetzt warten wir erstmal ab?
Also es ist ein dauerndes dran arbeiten, was kommt als nächstes. Wir sind ja jetzt dann in Amerika. Wir kommen nächstes Jahr auf Deutschland-Tournee, da freuen wir uns schon sehr drauf.
Oh ja, das ist gut.
Österreich-Tournee ist wieder angesagt. Es sind viele große Dinge, es sind ein paar kleine Dinge dazwischen gestreut. Und wenn man sich mal denkt, es ist ja so, ich schaue so in den Terminkalender, oh, zum Beispiel jetzt der nächste Mai, ach, schaut total locker aus. Da können wir mal so einen Tag reinleben und ja, mal entspannen und es füllt sich einfach immer irgendwie auf. Man muss wirklich die freien Tage bewusst im Kalender eintragen. Ja. Denn bei uns ist das Management in Österreich, hat einen Teil zur Verfügung, einen Zeitrahmen und unser Management in Amerika. Und wenn man da nichts blockiert, dann ist im Endeffekt alles voll. Da muss man schon drauf schauen. Also es ist für uns schon auch wichtig, mal dazwischen abzuschalten und wirklich alles wegzulegen und zu entspannen. Sonst, es ist halt kein Monday to Friday, 8-to-5-Job.
Ja, ja.
Man ist einfach immer im Kopf dabei und da finde ich es umso wichtiger, dass man sich diese Zeiten einfach nimmt.
Ja, ja, das glaube ich auch. Also ihr müsst ja auch ständig fokussiert sein.
Mhm.
Ihr lebt in Österreich und in Las Vegas. Ich glaube immer halb-halb oder so. Mhm. Und das ist ja der absolute Gegensatz. Und Las Vegas ist ja für jemanden, der noch nie da war und ich war noch nie da, so etwas, was man kennt aus vielleicht dem Film Ocean 11 oder so, riesige Hotels, alles sehr künstlich. Wie lebt man da? Lebt man da ganz normal? Gibt es da ganz normale Viertel oder begegnet man da ständig Stars und geht in diesen Hotels ein und aus?
Es ist natürlich so, dass wenn man zum ersten Mal nach Las Vegas kommt, kommt man zum Strip. Das ist da, ja, wo die ganzen großen Hotels sind und das war auch bei uns damals der Fall. In meinem Fall war es 2013 und ich war völlig überfordert. Ich war 3 oder 4 Tage dort, es war mir zu viel Bling Bling, es war mir zu viel, zu laut, zu busy, zu viele Leute. Ich war wirklich froh, wo wir dann wieder weg waren und habe mir gedacht, ja, vielleicht nochmal hier Shows anschauen, das schon, aber mehr nicht. Und 2021 kam dann ein Vertrag in Las Vegas für ein Jahr und ich dachte mir so, puh, also ja, den Vertrag, natürlich müssen wir den machen, weil es ein tolle Möglichkeit, aber ein Jahr in Las Vegas leben, war keine Ahnung. Natürlich haben wir es gemacht und haben zuerst in Airbnbs geschlafen, off-strip, das heißt irgendwo in Neben-Districts und ich habe wirklich angefangen, diese Stadt zu lieben.
Mhm.
Es gibt so viele Möglichkeiten, so viel, was man machen kann, abgesehen von Shows und unfassbar guten Restaurants. Wir lieben es zu essen.
Aha.
Und du hast irrsinnig gute Restaurants. Aber was dann auch noch ist, und seit 2022 leben wir ja auch in Las Vegas, wirklich das halbe Jahr, haben dort ein Haus gekauft und wir leben da in einer Wohnsiedlung, da spielen die Kids auf der Straße. Ganz am Rand von Las Vegas, also 10 Minuten von uns ist dann die Wüste. Das war es dann auch. Es ist leise. Man kann sich echt nicht vorstellen, wenn man sich Las Vegas so vorstellt, denkt man sich, ist alles laut, aber das ist wirklich leise. Man kann schön spazieren gehen, es gibt tolle Parks und rundherum die Natur ist einfach fantastisch. Es gibt tolle Nationalparks, es gibt sogar ein Skigebiet 45 Minuten von unserem Haus weg. Du hast einfach alles. Du kannst untertags Skifahren gehen im Winter oder wandern gehen und deine Ruhe haben und abends dann Halligalli Shows anschauen und Vollgas geben. Und gleichzeitig aber auch haben wir ja das Circus Center dort entdeckt, wo ich eben das fliegende Trapez mache oder wir das machen. Und es gibt total viele Möglichkeiten und ich habe es wirklich lieben gelernt und es ist für mich nicht mehr wegzudenken.
Ach, wie spannend. Das heißt, man sollte sich irgendwie auch die richtigen Orte suchen oder die richtige Mischung. Die ruhigen Orte, die es gibt, die Parks, die es gibt, die Natur. Mhm. Und wie gesagt, dann kann man eben auch eine Show genießen und dann sich wieder in die Ruhe zurückziehen. Und absolut, man kann gut essen. Das hört sich alles doch viel besser an, als ich dachte.
Ja, es ist toll. Es macht wirklich viel Spaß. Auch mit Kind. Alles gut.
Aber du hast vorhin etwas erzählt, was ich auch spannend fand. Du hast Höhenangst, und hast vielleicht genau deswegen diese Luftakrobatik einstudiert. Also ist das so dein Herangehen an Angst? Ist das auch etwas, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern sagst, stellt euch eure Angst, dann geht sie vorbei?
Absolut. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, sie geht vorbei. Denn also in meinem Fall zumindest tut sie das nicht. Okay. Aber man kann damit arbeiten. Also ich bin auch als Teenager schon auf jeden Berg hoch und klettern gegangen. Also klettern war für mich eines der schlimmsten Dinge überhaupt. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann ist man einfach stolz darauf. Und je öfter man es tut, desto besser wird es. Wir haben auch vor ein paar Jahren angefangen, fliegendes Trapez zu machen.
So richtig wie im Zirkus.
Genau.
Mit hin und her springen zwischen Stangen und festhalten und sowas.
Genau, und mit gefangen werden von jemand anderem. Das war für mich auch, allein die Leiter da hochzuklettern, war für mich schon, oh, jetzt ist es sowieso vorbei, ne? Das war's jetzt. Habe mich schon von meinem Leben wieder verabschiedet. Aber wenn man das ein paar Mal die Woche macht, wenn man die Zeit hat, und die hatten wir zu dem Zeitpunkt, dann wird es immer besser. Und irgendwann kommt man dann drauf, man steht oben. Ich hatte gerade gar keine Angst beim Stiegen, also beim Leiter hochklettern. Ja. Krass. Aber es geht nie weg. Wenn man dann lange Pause gemacht hat und wieder zurückkommt, ist es wieder da. Also nach meiner Schwangerschaft zum Beispiel, ich hatte ja dann ein Jahr Pause, habe ich wieder angefangen und es war wieder wie früher einfach. Aber ich möchte mich einfach nicht von dieser Angst so, wie soll ich sagen?
Einschränken lassen
und dass sie mich besiegt und dass sie mich so besitzt, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte trotzdem Dinge machen können, auch wenn ich es währenddessen dann immer schon bereue. Ich war auch mal in der höchsten Rooftop-Bar der Welt. Ich glaube, es war der 64. Stock Open Air. Ich bin eine halbe Stunde da gesessen und alle, die diese Angst haben, werden das verstehen. Ich bin eine halbe Stunde da gesessen, konnte nur ganz flach atmen, mich nicht bewegen, habe geheult und war fertig. Es kostet auch so viel Kraft. Aber ich habe es getan. Ich war da oben und bin dann wieder runter und war froh, dass es vorbei war. Aber ja. Ich war
ja, aber stolz, dass du es überwunden hast, diese Angst überwunden schon. Und dich ihr gestellt hast.
Überwunden habe ich sie damals sicher nicht, aber ich habe mich ihr gestellt, ja.
Ja, ja. Aber ihr habt jetzt nicht vor, irgendwas mit Raubtieren zu machen?
Nein, denn ich bevorzuge Raubtiere dort, wo sie hingehören.
Ja, okay. Da reichen die Hunde oder
da
der Hund.
Da reicht unser kleines Raubtier Koni.
Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Was du auch vorhin gesagt hast, ist, deine Eltern sind inzwischen überzeugt, dass Zauberei dann doch was Gutes ist. Sind die super stolz und gehen in eure Shows?
Ja, absolut. Also es war auch von vornherein so, sie haben ja schon immer gewusst, dass ich alles ausprobiere, dass ich gerne unterwegs bin. Ich war ja als Kind auch schon immer gerne unterwegs, ganzen Sommer immer irgendwo auf Tour. Und da waren sie das von mir schon so ein bisschen gewohnt, dass ich jetzt nicht wahrscheinlich Steuerberaterin werde. Mhm. Aber sie haben es natürlich am Anfang als Hobby gesehen und haben sich gedacht, naja, das wird ein paar Monate und dann war es das. Aber dass sie dann, als sie dann gecheckt haben, oh, okay, ich glaube, die bleibt dabei, haben sie sich angefangen, damit zu beschäftigen. Und sie sind sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, dass es gut funktioniert. Aber trotzdem, wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt nach Hause kommen und bei den Eltern zum Essen sind, wir uns sehen, dann geht's nicht um unseren Beruf, da geht's dann um wirklich banale Dinge, so was setzen wir heuer im Hochbeet ein oder einfach, was man halt so redet in der Familie, was bei jedem gerade so los ist. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein großer Grund, warum wir das machen können und warum wir es schon lange machen können. Es sind jetzt doch 15 Jahre bald, weil einfach diese Erdung da ist.
Ja, ja.
Wenn man das Gefühl hat, man kann da einfach sein, wie man ist. Also man hat nicht das Gefühl, das ist einfach so. Die sehen
man braucht keine Show machen, man braucht nicht perfekt sein, man all diese Sachen.
Absolut.
Man selber sein,
man
genau.
Man kann man selber sein, ja.
Und die Menschen nehmen einen auch so, nicht? Und die Familie, das ist wirklich immer das Wichtige bei Familie, das denke ich auch, ja, ja.
Ganz, ganz essentiell und da muss ich sagen, habe ich ganz, ganz großes Glück, einfach so eine Familie zu haben und Geschwister zu haben, mit denen ich mich gut verstehe.
Ja, noch eine Frage fällt mir nur gerade ein. War Heidi Klump in der Jury?
Ja, also heuer nicht mehr, aber die letzten 12 Jahre, so war sie immer dabei.
Weil sie ja auch viel über ihre Familie redet und was das für sie gebracht hat, glaube ich, nicht?
Ja, also ich bewundere Heidi Klum extrem, weil sie einfach ihr Ding durchzieht. Die hat auch viel Gegenwind bekommen und immer wieder, sie hat es trotzdem weitergemacht und ich finde es toll.
Ist ein Star in Amerika, was ja auch nicht völlig normal ist für eine Deutsche, die aus ganz normalem Hause kommt, nicht?
Absolut, absolut.
Ja, ja, ja. Also das, das ist schon was Besonderes. Also weil man gleichzeitig natürlich aber ein bisschen Angst vor ihr hat, oder? Weil, also wenn sie so hier in Deutschland mit dem Supermodel und so, dann die ja auch sehr kritisch ist anderen gegenüber.
Ja, das habe ich, ich schaue das nicht. Das habe ich, also man hört das halt. Bei America's Got Talent war es so, dass sie eigentlich sehr encouraging war, also Mut gemacht hat und das toll gefunden hat, was wir machen. Und sie hat uns auch mal für eine Show hat sie uns so ein bisschen unterstützt bei Outfits, Fragen und so weiter. Also ich hatte wirklich, und das mache ich jetzt nicht, weil ich das sagen muss, ich hatte gute Erfahrungen mit ihr.
Schön.
So wie eigentlich mit allen anderen Juroren. Die Leute denken oft, dass die, weil die so berühmt sind und so viel Geld haben, dass die irgendwie total hochnäsig sind. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Das war wirklich bei ganz, ganz erfolgreichen Menschen gab es ganz wenige, wo ich mir gedacht habe, okay, muss ich jetzt kein zweites Mal treffen. Die anderen waren wirklich sehr nett und warmherzig, ja.
Ich habe mir jetzt ja euren Auftritt 2025 angesehen und da waren die einfach nur hin und weg, was ihr könnt, oder? Also das war wirklich, da waren sie ja selber die Juroren wie Kinder, also in ihrer Freude. Ja.
Das ist ja das Schöne irgendwie und das sagt auch Simon Cowell immer. Wir haben ja danach noch ein bisschen gequatscht, dass er uns einfach so schätzt, weil wir es immer wieder schaffen, obwohl er schon so viel einfach gesehen hat, ihn immer wieder zu verzaubern und ihn zurückzulassen mit einem offenen Mund und staunen. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Ich denke, der Act bei America's Got Talent, der am öftesten auch wieder dort war, also zurück eingeladen wurde. Es waren jetzt insgesamt, glaube ich, 15 Auftritte, die wir hatten.
Oh, ja. Okay, aber in dem Falle außer Konkurrenz.
Genau, absolut.
Einfach
also wir hatten,
nur eine tolle Show, ja.
Genau, wir hatten 2016 die Competition quasi, die Show, wo wir mitgemacht haben. Und dann waren es Gastauftritte, wo quasi die nächste Runde bekannt gegeben wird, wer weiterkommt, einfach einen Gastauftritt zu machen.
Okay, cool. Sehr cool. Gut. Wir kommen langsam zum Ende. Wann geht es los in Amerika jetzt, eure Tour?
In Amerika geht es los Ende Oktober schon jetzt, ja. Und danach Österreich, März und Deutschland ist, denke ich, im April dann, genau.
Sollten sich alle schon mal vormerken und schon mal gucken.
Ja, wir freuen uns total drauf. Wir waren schon ein paar Mal auf Tournee durch Deutschland und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch Verwandte und Freunde in Deutschland und dann kann man die mal wieder sehen und die schauen unsere Show an und es ist immer ganz besonders.
Sehr schön. Ich habe immer eine letzte Frage und die heißt, in einiger Zeit zurückguckst, also wenn du 90 bist oder so, auf dein Leben und eine Autobiografie schreibst, wie wäre da der Titel?
Trau dich, du selbst zu sein.
Ah, sehr schön, ja. Mhm. Das ist ein gutes Motto und das kann man auch noch gut weitertreiben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und bin sehr gespannt auf der Deutschlandtour und guck mal, ob ich einen Auftritt in meiner Nähe finde.
Das würde uns natürlich sehr freuen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Die Boss. Macht ist weiblich.